Ich lese heute den Bibeltext vor. Der steht im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 7 bis 18. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, doch wir werden nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unser irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu willen ständig den Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen euch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was vom Unvergleichen viel größeren Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig.
Guten Morgen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie häufig wir von dem, was wir sehen, Rückschlüsse ziehen auf etwas, was wir nicht sehen? Meine Frau kauft Wein nach der Flasche. Wenn die Flasche schön ist, schmeckt der Wein bestimmt gut. Oder von teuren Autos auf den Fahrer. So wie das Auto aussieht, ist der bestimmt. Oder von Klamotten auf Personen oder von Frisur auf Frauen oder von Figur auf Typ oder wie oft machen wir das? Letzte Woche kam jemand zu mir und sagte, boah, du siehst echt erholt aus. Der hat nicht gesehen, dass ich seit einigen Wochen irgendwie ständig Kopfschmerzen habe. Vor 3 Wochen kam jemand zu mir und sagte, du siehst echt fertig aus heute. Und ich dachte, komisch. Eigentlich fühle ich mich heute gerade ziemlich gut. Also ihr wisst, was ich meine und wahrscheinlich kennt ihr das. Paulus, ein Apostel Gottes, also ein Gesandter Gottes, schreibt in diesem Brief, ungefähr 56 nach Christus, an eine Kirche in der Stadt Korinth, dass ihr so denkt, ist relativ normal. Aber seid vorsichtig, nicht mit allen Rückschlüssen, die wir ziehen, liegen wir immer richtig. Was hat das mit unserer aktuellen Predigtserie Gottes Plan, kein Zufall zu tun? Wir sind auf der Suche nach dem roten Faden Gottes in der Geschichte mit dieser Welt und auf der Suche nach unserem Platz in dieser Geschichte. Wo gehören wir eigentlich hin? Und auf dieser Skizze, die in den letzten Wochen hier in den Gottesdiensten entstanden ist, wer nicht da sein konnte, ihr könnt das alles im Internet auch gerne nachhören. Auf dieser Skizze befinden wir uns heute, ich versuche das nochmal zu verdeutlichen, befinden wir uns heute, von euch aus gesehen, auf der rechten Seite des Kreuzes. Also hier, in diesem Bereich, wo dieses eine Männchen zu finden ist. Wir versuchen herauszufinden, ob der christliche Glaube tragfähige und überzeugende Antworten auf unsere Lebensfragen gibt. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Warum fühlt sich zwischendurch das Leben eigentlich so an, wie sich's anfühlt? Mal gut und auch mal nicht so gut. Und wir haben gesehen, dass nicht von Anfang an die Probleme in dieser Welt vorhanden waren. Wir haben gesehen, dass die Welt nicht von Anfang an von zerstörten Beziehungen geprägt war. Und zwar war das in der Zeit bis hierhin, als Gott noch als Gott akzeptiert wurde. Und dann kommt das, was dieser Absturz hier deutlich macht, als Menschen angefangen haben, lieber selbst Gott sein zu wollen, als Gott vertrauen zu wollen. Sie wollten lieber selbst die festlegen, was richtig und falsch waren, und waren vom ersten Moment an damit überfordert. Das erste bezeichnet die Bibel als Schöpfungszustand, und dann kommt der sogenannte Sündenfall, die große Katastrophe. Und dann haben wir uns in den letzten beiden Malen in diesem Chaos, was unser Leben widerspiegelt, haben wir uns verschiedene Lösungsansätze angeguckt, die Gott angeboten hat. Er hat verschiedene Verträge, Bünde mit einzelnen Menschen oder auch mit ganzen Völkern geschlossen und immer gemerkt, den Teil, den mein Gegenüber, also hat Gott gedacht, den Teil, den mein Gegenüber einhalten muss von dem Vertrag, hat mein Gegenüber nie einhalten können, nie geschafft. Und doch hat Gott immer wieder versucht, neue Bünde zu machen. Und das war keine Dummheit Gottes, sondern das war Gottes Gnade, weil er darin zeigen will, hey, so ist mein Wesen. Ich möchte es immer wieder versuchen mit euch. Und dann hat Gott einen ganz krassen Schritt gemacht, indem er nämlich gesagt hat, jetzt ist es soweit, ich möchte euch zeigen, ich halte beide Seiten des Bundes, meinen Teil und euren Teil mit ein. Und er ist den radikalen Schritt gegangen, von dem er von Anfang an, vom ersten Moment an, wusste, nur dieser Schritt wird zielführend sein. Nämlich so wie die ganze Zerstörung, alle Schuld, alle Konflikte, alle Schwierigkeiten durch einen Menschen in die Welt gekommen sind, durch Adam, so hat Gott gesagt, so muss es einen Menschen geben, der das alles wieder aus der Welt schafft. Und dieser Mensch, weil das so ein komplexes Thema ist, muss gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott sein, damit er diese Pole, die sich gegenseitig abstoßen und die nicht zusammenkommen können, damit er das zusammenbringen kann. Und das ist in Jesus Christus als Gott, der Mensch geworden ist und auf dieser Welt gelebt hat, ist das passiert und ist das zusammengekommen. Und das ist der ultimative Lösungsansatz, der eine Antwort gibt auf alle unsere Probleme. Das ist der Anspruch, mit dem die Bibel auftritt. Und dort am Kreuz, Toni hat es letztes Mal erklärt, dort am Kreuz, in dem Moment der Dunkelheit, war alle Schuld, alle Konflikte, alle Probleme, alle Krankheiten dieser Welt fokussiert auf diese eine Person. Und diese eine Person hat darüber gesiegt und hat alles erledigt, was zu erledigen war. Und darin liegt unsere Chance. Und seit diesem Moment, seit Jesu Tod und seit seiner Auferstehung, also seit seinem Sieg über alles, was ihn selbst umgebracht hat, diese Logik muss man sich mal überlegen, seit seinem Sieg über alles, was ihn getötet hat, leben wir in einer Zwischenzeit, sage ich mal. Die Lösung ist schon da, sie ist schon sichtbar, die Entscheidung ist gefallen, wie das Ganze ausgeht, ist klar. Und doch ist es für uns noch nicht so wirklich spürbar. Noch nicht in allen Bereichen unseres Lebens spürbar. Es also, in der Theologie sagt man dazu diese Zeit des schon jetzt und noch nicht. Also schon jetzt merken wir oder wissen wir, es gibt Aussicht auf ewiges Leben. Ewiges Leben nach dem Tod. Aber noch müssen wir sterben. Schon jetzt gibt es Hoffnung auf ewige Heilung, aber noch müssen wir damit klarkommen, alt zu werden, krank zu werden, dick zu werden, faltig zu werden, grauhaarig zu werden und Kopfschmerzen zu haben. Schon jetzt gibt es die Zusage von perfekter Gemeinschaft, aber noch versuchen wir diese Sehnsucht in uns zu stillen mit Partnern, mit Sexualität, mit allen möglichen und merken, es gelingt nicht so richtig. Und dann versuchen wir dieses Defizit durch viel Arbeiten, durch wechselnde Hobbys, durch uns einbringen in irgendwas, versuchen wir das wieder auszugleichen. Schon jetzt wissen wir von der Aussicht auf perfekte Beziehungen, aber noch müssen wir klarkommen mit unserem Partner, mit unserem Nachbarn, mit unserem Chef, mit unserer Einsamkeit. Ob du an Gott glaubst oder nicht, ist bis hierhin erstmal ganz egal. Historisch, zeitlich befinden wir uns in diesem Abschnitt hier. Von hier bis da, wo wir sind, das sind die 2015 Jahre oder knapp 2000 Jahre seit Jesu Geburt, Auferstehung, die Zeit nach Christi Geburt. Und niemand von uns weiß so ganz genau, wie lange dieser Zeitraum noch geht. Aber die Bibel sagt, irgendwann wird der zu Ende sein und Jesus wird noch einmal wiederkommen. Und dann steht plötzlich diese Frage im Raum, na und? Und nu? War das alles? Was kommt noch? Im Gegensatz zu den Menschen auf dieser Seite des Kreuzes, also auf dieser Seite der Lösung, können wir wissen, was noch kommt. Und wir können wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt nämlich zum Schluss. Die Menschen auf dieser Seite des Kreuzes mussten sich mit Vorhersagen, mit Ankündigungen, mit Erwartungen, ich sag mal zufrieden geben. Mit der Aussicht auf einen Retter, mit der Aussicht auf eine Lösung. Das ganze Alte Testament, das, was der Tony, diese 600 Seiten, die Tony hier versucht hat, in 35 Minuten mit uns anzugucken. Das ganze Alte Testament deutet auf diesen Lösungsansatz hin, auf Jesus Christus. Und das, was Gott durch ihn für uns möglich gemacht hat. Und wir heute, wir können wissen, was diese Lösung ist, was Gott für uns getan hat und können ihm mit diesem Wissen vertrauen. Und das heißt Glauben. Und weil in diesem Glauben eine unglaubliche Hoffnung drinsteckt, können wir von einer guten Nachricht reden, wenn wir über diese Geschichte nachdenken. Und das heißt übersetzt Evangelium. Warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, dass unsere Überzeugungen über die Zukunft Auswirkungen haben auf unsere Gegenwart. Wenn ich davon überzeugt bin und sicher bin, dass ich einen sicheren Job habe, dann hilft mir das, sicherer zu leben. Wenn ich davon überzeugt bin, nach Hause zu kommen und die Sicherheit zu haben, es wartet jemand auf mich, dann hilft mir das, sicherer durch meinen Alltag zu gehen. Wenn ich unsicher bin über das, was noch kommt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben und ich werde unsicherer durchs Leben gehen. Und andere Menschen werden das merken. Wenn ich mir aber sicher bin über das, was noch kommt, dann wird mir das Sicherheit geben für meinen Alltag. Und auch das werden andere merken. Und ich glaube, genau darin liegt ein Riesenvorteil des christlichen Glaubens gegenüber zum Beispiel auch anderen Religionen. Weil uns der christliche Glaube die Bibel nicht im Unklaren darüber lässt, was noch kommt. Das Wissen um eine ewige Zukunft, das ist das hier, das gucken wir uns nächstes Mal an, was auch immer das heißt. Über eine ewige Zukunft mit einem ewigen Gott, in perfekter Gemeinschaft, in ungestörten Beziehungen, in einem neuen Himmel und einer neuen Erde, mit einem neuen Körper, alles komplett wiederhergestellt, wie es hier mal war und wie wir es irgendwie merken, wir sehnen uns nach sowas. Das ist so genial und so überwältigend, dass sich dadurch unser Leben in der Gegenwart ändern kann mit diesem Wissen und mit dieser Hoffnung. Diese Hoffnung hat unglaublich Auswirkungen auf unser ganzes Leben, egal was wir gerade fühlen, auf unser Auf und Ab, egal was es bei dir ist, mit allen Krisen, mit allen Krankheiten, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Ängsten, mit allen Enttäuschungen, mit allem Ärger. Und auch Auswirkungen auf diese Zwischenzeit, dieses schon jetzt und noch nicht. Und ich möchte gerne drei Aspekte angucken, die Gott durch Paulus dieser Kirche damals allen Menschen und auch uns sagen möchte. Und ich habe es überschrieben mit dem Thema die große Hoffnung. Die große Hoffnung. Drei Punkte dazu. Die große Hoffnung, warum Schwierigkeiten und Nöte unvermeidlich sind. Der zweite Punkt, die große Hoffnung, warum Schwierigkeiten und Nöte immer das gleiche Muster haben. Und der dritte Punkt, die große Hoffnung, warum Schwierigkeiten und Nöte keine Zukunft haben. In Vers 16, warum Schwierigkeiten und Nöte unvermeidlich sind, schreibt Paulus, das ist der Grund, warum wir den Mut nicht sinken lassen. Unsere menschlichen Kräfte werden zwar aufgezehrt, aber innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft. Paulus erwähnt hier ein Problem, was alle Menschen betrifft. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass unsere Kraft mit der Zeit weniger wird. Eigentlich verfällt alles in der sichtbaren Welt. Ein Auto wird rostig, ein Boden bringt Unkraut, wenn man nichts macht. Wir werden älter, unser Körper verfällt. Seit diesem Moment der großen Katastrophe, seit das in die Welt eingebrochen ist, haben wir es mit kontinuierlichem Verfall, weniger werden, Rückgang zu tun. Also unser Körper wird krank, er wird grau, er wird faltig. Unser Herz funktioniert nicht wie eine elektrische Uhr, sondern eher wie eine mechanische Uhr, die bei der Geburt aufgezogen wird. Und ob wir es merken oder nicht, während wir jetzt hier zusammen sind, Schlag für Schlag für Schlag kommen wir dem letzten Schlag einen Schlag näher. Das ist die Tatsache. Und auf unserem Weg dahin lassen Schönheit nach, Attraktivität lassen nach. Und egal wie viel Zeit und Geld wir in Schönheitssalons oder in Boutiquen oder zum Friseur oder zum Chirurgen bringen, in Klamotten stecken, es lässt sich nicht aufhalten. Unsere Beziehungen, Freundschaften verändern sich. Freunde ziehen weg, Freundschaften zerbrechen, Familienangehörige sterben. Bestimmte Vorkommnisse bringen Distanz zwischen Menschen. Denk nur daran, was manchmal passiert, wenn es um ein Erbe geht. Es bringt häufig Distanz zwischen Menschen. Unsere Fähigkeiten lassen nach. Wir werden nicht ewig kreativ und leistungsfähig sein. Wir werden nicht ewig strategisch denken können. Wir werden auch nicht ewig Zeit und Lust haben, anderen zuzuhören und Zeit mit anderen zu verbringen. Alles, wonach wir uns so sehr sehnen, alles, wonach wir so sehr streben, alles, was uns im Moment so unglaublich wichtig ist, das ist gut, aber es ist so ein bisschen wie so eine Welle, die an den Strand kommt und in dem Moment, wo die Welle an den Strand kommt, weiß eigentlich jeder, der die Welle beobachtet, gleich ist sie weg. Und ich finde diese realistische Sicht der Bibel faszinierend und auch hilfreich, wenn die Bibel sagt, sei doch mal ehrlich, im Prinzip besteht unser Leben aus einer Sorge nach der anderen, aus einem Verlust nach dem anderen, aus einer Krankheit nach der anderen, manchmal sind die Abstände ein bisschen größer. Es geht nicht kontinuierlich aufwärts, ja, in manchen Bereichen schon. Aber insgesamt geht es kontinuierlich dem Ende entgegen, von der Geburt an. Und in diesem Text bekommen wir den Grund geliefert, dass das kein Grund ist, Angst zu haben und dass das kein Grund ist, überrascht zu sein. Ich weiß nicht genau, aber ich habe den Eindruck, dass wir zu einer Generation gehören, für die das manchmal alles so völlig überraschend auftaucht. Ich hatte das Gefühl, vor 50 oder 100 Jahren, wenn man Bücher liest oder so, da gehörte Verlust und Tod und Leiden noch viel mehr zu der Gesellschaft dazu als heute, obwohl wir viel mehr Infos haben als alle Menschen jemals vor uns. Und obwohl wir viel mehr Infos haben und viel mehr wissen, sind wir viel mehr erschrocken über Sachen, die passieren und ticken viel eher aus und beschweren uns häufiger. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Aber einer der Gründe, warum wir diese Predigtserie entwickelt haben, ist der, dass wir gerne einen realistischen Bezug zu unserem Leben und zu unserem Menschsein herstellen wollen. Und der christliche Glaube sagt uns, es gibt keinen Grund, von Krankheit und von Leiden und von Schwierigkeiten und von Traurigkeit und von Niedergeschlagenheit überrascht zu sein. Das alles ist eine logische Konsequenz von dem Moment an, wo der erste Mensch und seitdem alle Menschen sich dafür entschieden haben, ich will lieber selbst Gott sein, als Gott zu vertrauen. Und gleichzeitig sagt uns der christliche Glaube auch, das muss uns keine Angst machen, weil es diese große Hoffnung gibt. Das Zweite, warum Schwierigkeiten und Nöte immer irgendwie das gleiche Muster haben. Wenn ihr diesen Brief, den 2. Korintherbrief, mal im Zusammenhang lest, dann wird euch auffallen, der ist voll von Rechtfertigungen und voll mit Antworten auf kritische Fragen. Dieser Mann, Paulus, die Menschen haben aufgrund seiner Situation, weil sie Rückschlüsse gezogen haben von dem, wie es ihm ging, haben seine Autorität in Frage gestellt. Und zwar mit folgender Argumentation. Paulus, also Leute, diesem Mann kann man nicht vertrauen. Guckt euch doch mal an, was in seinem Leben los ist, wie viele Schwierigkeiten der hat. Gott ist doch ganz offensichtlich nicht mit ihm. Das kann doch gar nicht sein, sonst würde ihm doch an einigen Stellen das so nicht passieren. Sonst würde es ihm doch nicht so schlecht gehen, sonst würde er sich doch nicht so fühlen. Guck doch mal, was für eine Menge Probleme der in seinem Leben hat. Und Paulus weiß, dass Menschen so über ihn reden und er geht das sehr offensiv an und im 11. Kapitel dieses Briefes, also jetzt nach der Kapiteleinteilung, also am Ende des Briefes, listet er alle diese Schwierigkeiten auf. Und er sagt dort, ich war im Gefängnis, ich habe Schläge bekommen, ich war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal habe ich 40 weniger einen Peitschenhiebe bekommen. 3-mal wurde ich von den Römern mit der Rute geschlagen, 1-mal gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Ich war Gefahren durch Räuber und reißende Flüsse ausgesetzt. Für mich war es in der Stadt, in der Wüste und auf dem Meer gefährlich. Oft musste ich ohne Schlaf auskommen. Ich habe Hunger und Durst gelitten. Ich hatte häufig keine Kleidung, kein Essen und war der Kälte schutzlos ausgeliefert. Da wird es einem schwindelig. Und hier an dieser Stelle taucht eine Frage auf, die scheinbar schon mindestens 2000 Jahre alt ist. Wieso passiert das alles einem Menschen, der angeblich mit Gott lebt? Und der nicht nur mit Gott lebt, sondern der auch noch für Gott arbeitet und der sich für Gott einsetzt. Ist es nicht Gottes Job, sollte Gott uns nicht ausgerechnet vor sowas beschützen? Sollte es uns nicht besser gehen, wenn wir schon Gott vertrauen? Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich sind einige Leute aus Korinth, aus dieser Kirche, auch schon diesen Weg zigmal hin und her gesegelt, den Paulus gesegelt ist und sind noch nie mit dem Schiff untergegangen. Und vielleicht werden die sich gefragt haben, Paulus, was ist los mit dir? Sei doch mal ehrlich. Du willst uns erzählen, Gott ist mit dir, das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Dann würde dir das doch alles nicht passieren, oder? Und vielleicht kommt dir diese Frage, vielleicht kommt dir auch die Situation bekannt vor. Wenn eine Krise nach der anderen kommt, wenn eine Schwierigkeit nach der anderen kommt, wenn eine Sache nach der anderen schief geht, und du denkst, okay, jetzt bin ich am Tiefpunkt angekommen und merkst dann, nee, geht auch noch schlimmer. Und wenn dann diese Frage auftaucht, entweder es gibt keinen guten Gott, oder er hat Urlaub, oder er ist krank, oder er ist aus irgendwelchen Gründen sauer auf mich. Jedenfalls scheint er nicht bei mir zu sein, sonst würde mir das alles nicht passieren. Und an dieser Stelle ziehen wir häufig Rückschlüsse von dem, was wir sehen und spüren, auf etwas und jemanden, den wir nicht sehen. Auf die Gegenwart und die Existenz des unsichtbaren Gottes. Wie reagiert Paulus auf diese Fragen? Er sagt nicht nur, doch, Gott ist mit mir. Sondern er legt noch einen drauf und sagt sogar, meine Schwierigkeiten sind kein Argument gegen Gott. Ganz im Gegenteil. Meine Schwierigkeiten in meinem Leben sind ein Argument für Gott und für das Evangelium. Er sagt in den Versen 10 bis 12, auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Paulus sagt, pass auf, die Evangeliumslogik, diese gute Nachricht, funktioniert in die andere Richtung. Am Sterben von Jesus, also an dem Lösungsansatz, den wir letztes Mal angeguckt haben, ist die Kraft der Auferstehung deutlich geworden. An der scheinbaren Schwäche von Jesus wird die Stärke Gottes deutlich. Und so wie dieses Prinzip im Evangelium, dieses Prinzip des Evangeliums im Leben von Jesus gewirkt hat, so wirkt sie auch in meinem Leben. Das sagt Paulus. Und wenn er davon spricht, dass er mitten im Leben ständig dem Tod ausgeliefert ist, dann meint er damit, dass ihm der Zerfall, von dem wir eben gesprochen haben, alles, was im Leben weniger wird, dass ihm das ziemlich deutlich vor Augen ist, dass ihm das sehr bewusst ist. Aber so wie Leiden und Sterben bei Jesus zu einem neuen Leben und zur Auferstehung geführt haben, so passiert dasselbe in meinem Leben mit Jesus. Mein Sterben, mein immer weniger werden mit ihm, führt zu einem neuen Leben mit ihm. Und das wird mein Leben verändern. Meins, mein eigenes und das von den Menschen, die mich dabei beobachten. In einem anderen Brief, Paulus hat viele Briefe geschrieben. Er saß lange im Gefängnis und hatte viel Zeit, Briefe zu schreiben. In einem anderen Brief an die Kirche in Rom schreibt er was ganz Ähnliches. Da sagt er, denn wir wissen, dass Schwierigkeiten uns lehren, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Da ist sie wieder. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Und deswegen steigt er hier ein in den Abschnitt ganz am Anfang. Für diesen kostbaren Schatz, also diese Hoffnung des Evangeliums, der uns anvertraut ist, sind wir eigentlich nur wie zerbrechliche Gefäße, eigentlich völlig ungeeignet. Niemand würde, wenn er uns anguckt, auf den Inhalt schließen. Und er sagt, das ist nicht unlogisch, sondern das macht Sinn, weil durch das Evangelium deutlich werden soll, dass es Gottes Kraft ist, die in euch wirkt und dass es nicht ihr selbst seid. Das heißt, unser Äußeres soll nicht ablenken vom Wesentlichen, vom Innerlichen. Es ist Gottes Kraft, die durch uns zum Ausdruck kommen kann. Und das wird deutlich, je zerbrechlicher das Gefäß ist, desto deutlicher kann die Kraft Gottes zum Ausdruck kommen. Und diese Evangeliumslogik, die will verhindern, dass wir uns eben an Äußerlichkeiten aufhalten. In dieser Eichel, die eine Nuss ist, aber ihr euch vorstellen müsst, dass das eine Eichel ist. Ich habe gestern keine Eichel gefunden. Also in dieser Eichel steckt das Potenzial, ganz Deutschland zu einem Wald werden zu lassen. Aber nur, wenn die Eichel in den Boden fällt und stirbt und Wurzeln schlägt und wächst und Frucht bringt und die Eicheln runterfallen und sterben und Wurzeln schlagen und Frucht bringen, hätte in dieser einen Eichel, Nuss, Eichel, Eichel, Nuss, steckt dieses Potenzial. Aber nur, es kann nur Realität werden, wenn sie stirbt. Jeder einzelne von uns ist Ebenbild Gottes, ist in der Schöpfung festgelegt. Wie viel mehr Potenzial steckt in jedem von uns als in dieser Nusseichel? das Potenzial für Schönheit, das Potenzial für Beziehung, das Potenzial für Kreativität, das Potenzial für Weisheit, für Charakter, für Freundschaft, für Musik, das Potenzial für Hingabe, für Geduld. Aber dieses Potenzial, was in uns steckt, wird nicht zur vollen Entfaltung kommen. So sagt es Jesus und so behauptet es Paulus, der intensiv mit Jesus gelebt hat, wenn es nicht wie ein Korn in die Erde fällt und stirbt. Und durch dieses Sterben, durch die Schwierigkeiten, durch den Ärger, durch unsere Krankheiten, durch unsere Konflikte, durch unser Leiden, findet Wachstum statt. Und das Potenzial kann zu seiner vollen Entfaltung kommen. Keine Auferstehung ohne Kreuzigung. Kein Ostern ohne Karfreitag. Kein neues Leben, ohne dass wir das alte Leben aufgeben müssen. In unserem Wenigerwerden, in unserem Abnehmen, in unserem Loslassen, schwächer werden, steckt eine Menge Potenzial. Das klingt jetzt vielleicht wie so eine Postkartengeschichte. Woher wissen wir, dass das wirklich im Alltag funktioniert? Indem wir das, was hier beschrieben ist, so wie Paulus in diesem Text, als historische Tatsache sehen. Weil wir wissen, sagt Paulus, der, der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, der wird auch uns auferwecken, die wir mit Jesus verbunden sind. Und uns dann zusammen mit ihm und euch vor ihn treten lassen. Diese ganz enge Verbindung. Der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus bilden die Grundlage des christlichen Glaubens. Wäre Jesus nicht gekreuzigt und nicht auferstanden, gäbe es keine Grundlage für Glauben und es gäbe keine Daseinsberechtigung für diese Kirche und für keine andere Kirche. Aber weil es eine Tatsache ist, nicht nur eine schöne Geschichte, an der man sich aufbauen kann, sondern weil es eine Tatsache ist, haben wir die Hoffnung und die Gewissheit, dass auf Tod ewiges Leben folgt, auf Leiden Erlösung folgt, auf Zerbruch Erneuerung kommt. Paulus selbst beschreibt auch in diesem Brief, dass er sehr zu leiden hatte. Man weiß nicht genau, was er zu leiden hatte, aber es gab einen Zustand in seinem Leben, unter dem er sehr, sehr gelitten hat und der scheinbar auch für andere sehr offensichtlich war. Und es war so schlimm, dass wir mehrmals lesen können, ich habe Gott angefleht, nimm mir das bitte weg. Und Gott hat gesagt, nein. Und Jesus hat in den letzten Minuten oder Stunden vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane Gott angefleht und hat gesagt, bitte lass diesen Kelch, wenn es möglich ist, an mir vorübergehen. Bitte erspar mir das. Und Gott hat gesagt, nein. Warum nicht? Es waren doch Menschen, die mit Gott zusammen leben wollten. Warum hat Gott das nicht gemacht? Er hätte doch gekonnt, oder? Sonst ist er nicht Gott. Weil Gott das ganze Ding im Blick hat. Weil Gott weitergesehen hat. Und weil Gott sagt, hey Jesus, mein Sohn, in deiner Schwachheit und durch deine Schwachheit wird meine Kraft zur vollen Entfaltung kommen. Und damit das passiert, musst du sterben. Echtes neues Leben, ewiges Leben, wirklich neue Kraft, die kann in dieser Welt nur sichtbar werden, mein Sohn, wenn du diesen Weg gehst. Ich erspare dir das nicht. Zum Wohl dieser Welt. Und Menschen, die an dich glauben, die werden durch diese Beziehung ein verändertes Ja zu ihrer eigenen Schwachheit finden und zu ihrer eigenen Situation. Und Paulus sagt, wenn wir uns diesen Jesus angucken, der für uns das alles gelitten hat, unschuldig, und dann ohne zu murren. Wie viel Hoffnung liegt darin für uns, wenn wir ihn angucken und sich dadurch die Einstellung zu unseren eigenen vorübergehenden Leiden und Schwierigkeiten verändert. Der christliche Glaube sagt nicht einfach nur, frag nicht nach, geh da durch. Überleg nicht lange, sei gehorsam. Nein. Der christliche Glaube lädt uns ein, zu sagen, zieh nicht zu schnell Rückschlüsse von dem, was du fühlst und von dem, was du siehst, auf etwas, was du nicht siehst. Ganz am Anfang in diesem Brief, lest ihn mal im Zusammenhang. In den ersten Versen schreibt Paulus, in Asien hat es sich für mich so schlimm angefühlt, dass wir dachten, wir sterben. 2. Korinther 1, Vers 8. 2. Korinther 4, Vers 8 sagt er, wir kommen nicht um. Gleiche Person, gleicher Brief, paar Zeilen später. Wie passt das zusammen? Und ich glaube, er beschreibt hier seine Realität und auch meine und wahrscheinlich auch deine. Schwierigkeiten fühlen sich, wenn man drinsteckt, an, als gäbe es keinen Ausweg. Aber rückblickend, sagt Paulus, kann ich sagen, Gott war dabei und hat mir eine unkaputtbare, eine unplattbare Hoffnung gegeben. Und viele von uns haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, ist das nicht ein geniales Versprechen? Ja, wir gehen durch Schwierigkeiten. Ja, wir werden krank. Ja, wir verlieren auch unseren Job. Ja, wir streiten uns auch mit unserem Partner. Ja, die Kids nerven. Ja, ich fühle mich niedergeschlagen und schwach und hoffnungslos und verlassen und Teile von mir fühlen sich an, als wären sie abgestorben. Und es gibt Momente, in denen ich am liebsten aufgeben möchte. Ja. Aber wir können wissen, wir sind nicht verlassen. Und im Rückblick werden wir sehen, ich weiß nicht wann, wir werden im Rückblick sehen, wie das Evangelium und wie Gott an uns gearbeitet hat und wir und andere davon profitiert haben. Und noch ganz kurz zum Schluss, warum diese Schwierigkeiten und Nöte, die wir im Moment erleben, keine Zukunft haben. Ab Vers 16, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Hoffnung, Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Paulus behauptet hier und an anderen Stellen, die Schwierigkeiten und die Nöte, die wir jetzt erleben, die sind nicht vergleichbar mit der Herrlichkeit in der Zukunft, die wir erleben können. Sogar noch mehr, sie produzieren diese Herrlichkeit. Was soll das denn? Stellt euch vor, wenn die christliche Hoffnung nur darin bestehen würde oder darin bestehen würde, irgendwann mal in den Himmel zu kommen, wo dann alles gut wird, dann wäre das ja schon mal nicht schlecht. Aber Gott will noch viel mehr. Gott verspricht noch mehr als nur das, was wir nicht hatten oder verloren haben, aufzuwiegen und auszugleichen. Wir haben Gesundheit verloren, wir haben Jugend verloren, wir haben Freunde verloren, wir haben Familie verloren im Laufe unseres Lebens. Alles, was wir gerne gehabt hätten, aber nie bekommen haben. Reisen, die wir gerne noch gemacht hätten, einen Partner, den wir gerne noch bekommen hätten. Lieder, die wir gerne noch geschrieben hätten, Texte, Studien, die wir gerne noch betrieben hätten, Siege, die wir gerne noch errungen hätten, aber nicht gut genug dafür waren. Die christliche Hoffnung ist nicht nur ein Ausgleich von all dem, ein Aufwiegen, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde wird uns versprochen. Eine komplette Wiederherstellung von dem, was mal gewesen ist. Und diese sichere Hoffnung über diese Zukunft, die hat das Potenzial, unseren Alltag zu verändern mit Sicherheit. Und das ist keine Vertröstung. Deswegen ist der christliche Glaube keine Vertröstung auf den in Himmel kommen. Sondern es hat Auswirkungen auf heute. Ich bin vor einiger Zeit, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, ich bin vor einiger Zeit mal nachts wach geworden von einem Albtraum, in dem wir als Familie komplett bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Und als ich wach geworden bin nach diesem Traum, da war ich nicht nur froh, dass alle noch da waren, sondern dieser Traum hat meine Liebe und meine Dankbarkeit zu meiner Familie intensiviert und noch verstärkt und die Freude über die noch vergrößert. Im Himmel die Dinge zu haben, die uns hier gefehlt haben, ist schon mal nicht schlecht. Aber drüber nachzudenken, alles wird uns einfach nur erscheinen wie ein Albtraum, der die Herrlichkeit nur vergrößert hat. Unsere Schwierigkeiten machen die Freude und die Schönheit und die Dankbarkeit nur noch größer. Darum geht es. Wir werden eine Dimension von Freude und Dankbarkeit und Schönheit erleben, die wir so nicht erleben würden, wenn wir den Verlust und Schwierigkeiten in unserem Leben nicht erleben würden. Und wisst ihr, was Gott hier macht? Das kann nur Gott. Der macht unsere Schwierigkeiten und unsere Nöte und unseren Ärger zu Dienern für unsere Freude und für die Herrlichkeit und für die Schönheit, für die Ewigkeit. Es gibt keine hoffnungsvollere Perspektive für den Umgang mit dem, was uns Mühe macht, als diese umgedrehte Logik des Evangeliums. Dein ganz persönlicher Platz, deine ganz persönliche Situation im Moment ist kein Zufall, sondern ein Teil von Gottes Plan für dein Leben. Egal, wie es sich gerade anfühlt. Und weil sich das so unlogisch anhört, sagt Paulus hier, führt euch das ständig vor Augen. Denkt so lange darüber nach, über diese Hoffnung, bis sich in euren Gedanken das, was euch jetzt beschäftigt und Mühe macht, verändert. Sich in Luft auflöst. Und das wird euer Leben jetzt und hier verändern. Und das ist ein spannender Weg.